Radio 1. Die Weber mit Katja Weber.
Schön, dass Sie dabei sind. Guten Morgen. Das hier ist eine Sendung, in der wir Ihre Themen besprechen. Das geht so, Sie schreiben uns eine E-Mail, in der steht dann optimalerweise drin, welches Thema Sie umtreibt, was Sie bewegt. Das kann irgendwas sein, was bei Ihnen in der Stadt, vor der Tür, im Kiez Thema ist oder aber etwas, das Sie ganz privat bewegt. Und so ein Thema haben wir heute. Das ist sehr intim, was wir heute besprechen möchten. Und es ist aber auch ein Thema, das für uns wichtig ist als Gesellschaft, eins, das gern ausführlich beschwiegen wird. Der Wunsch nach einem Kind. Unerfüllter Kinderwunsch, so heißt das dann. Dieses Thema hat natürlich tausend Facetten, also körperlich, seelisch, politisch, gesellschaftlich, nicht zuletzt auch finanziell. Und wir wollen versuchen, einige dieser Aspekte in der Sendung anzusprechen. Ich weiß, das ist ziemlich schwierig, aber das ist ja auch genau der Grund, wieso wir das jetzt hier machen. Heike hat uns nämlich geschrieben, unsere Hörerin, und zwar, weil sie eine Odyssee hinter sich hat in Sachen unerfüllter Kinderwunsch. Sie wollte ein Kind und hat keins bekommen. Jetzt ist sie 46, immer noch kinderlos und meint, wir müssen über dieses Thema sprechen. Nicht tuscheln und auch nicht nur unter Freundinnen besprechen, sondern Länge mal Breite. Ich zitiere mal aus Heikes Mail. Ich glaube, es ist wichtig, hier mehr aufzuklären und das Leid aus der Ecke der Scham und individuellem Scheitern zu holen. Individuelles Scheitern, das hat sie in Anführungsstriche gesetzt. Deshalb interessiert uns, welche Erfahrungen Sie mit diesem Thema haben, mit diesem Wunsch, also als eine Person, ob Mann oder Frau, bei der es nicht geklappt hat mit der Elternschaft. Das ist ja so die andere Redewendung, klappt nicht. Wie gehen Sie damit um? Wie gehen die Menschen um Sie herum damit um? Vielleicht können Sie uns auch berichten, ob und wie Sie andere unterstützt haben, die sehr leiden oder gelitten haben unter Kinderlosigkeit. Geht das überhaupt? Oder ist das so privat in einen eingekapselt, dass man da als außenstehende Person gar nicht helfen kann? Vielleicht können Sie uns auch aus eigenem Erleben berichten, was hilft, um mit diesem Thema unerfüllter Kinderwunsch abzuschließen, wenn dann eben alles doch nichts geholfen hat. 0331 70 99 111, das ist die Nummer für Ihre Erfahrung. Wir sprechen in dieser Sendung über das, was unerfüllter Kinderwunsch genannt wird. Klingt so wie eine Diagnose, die man auf einen Krankenschein schreiben könnte, unerfüllter Kinderwunsch. Ich muss sagen, bei mir war das so, ich hatte eine Zeit lang schwere Zweifel, ob das stimmt, was immer gesagt wurde, dass nämlich heterosexueller Geschlechtsverkehr zu einer Schwangerschaft führt. Bei mir war das nicht so. Genauer gesagt, bei uns war das nicht so. Das war für meinen Gemahl wahrscheinlich nicht schön, aber irgendwie hatte ich das Gefühl, vor allen Dingen bin ich doch hier das Problem auf zwei Beinen. In meinem Körper passiert einfach nicht das, was da passieren sollte. Gülden Halis ist Gynäkologin in einem Berliner Kinderwunschzentrum und sagt, na Moment, wir müssen da erstmal viel, viel mehr wissen, auch über die Problemlage oder über die Verteilung der Probleme.
Der unerfüllte Kinderwunsch ist nicht nur ein Thema der Frau. Es ist tatsächlich so, dass zu 30% die Frauen hauptverantwortlich für die Problematik sind, zu 30% aber auch die Männer. Und zu weiteren rund 30-40% liegt es einfach an beiden. Zum Beispiel, wenn die Frau ein bisschen älter ist und der Mann ein bisschen eingeschränkte Spermien hat. Und tatsächlich sehen wir in den Studien, dass die Qualität der Spermien bei den Männern in den letzten Jahren immer mehr abnimmt.
So, da sind wir aber jetzt natürlich deutlich in heterosexuellem Fahrwasser, bin ich in meiner Beziehung auch. Aber ich habe auch zwei Freundinnen, die zusammen ein Kind kriegen wollten. Und da kommen natürlich noch ganz andere Themen dazu, nicht zuletzt auch finanzielle.
In der Tat haben wir viele lesbische Paare. Wir haben aber auch viele alleinstehende Frauen, die wir behandeln. Und da ist es tatsächlich so, dass die Krankenkasse es gar nicht unterstützt. Bei den privaten Krankenkassen ist es etwas kulanter. Die privaten Krankenkassen schauen sich tatsächlich an, wie die Befunde sind und entscheiden dann von Fall zu Fall.
So, das ist unser Thema heute. Unerfüllter Kinderwunsch. Und mit dem können Sie ja auf vielfältige Art und Weise schon in Kontakt gekommen sein, weil es Sie selbst betrifft, weil es gute Freunde oder liebenahe Verwandte betrifft. Mich würde interessieren, ist das ein Thema, das besprochen werden kann? Also haben Sie das besprochen oder ist das doch viel zu intim, um damit wirklich rauszugehen und das dann eben auch beispielsweise im Kollegenkreis anzusprechen? 0331 70 99 111. Das ist die Nummer und wir sind gespannt auf Ihre Erfahrung.
Radio 1, nur für Erwachsene.
Wir sprechen hier heute über einen Wunsch, der nicht immer in Erfüllung geht, nämlich den nach Reproduktion, nach dem eigenen Kind. das eigene Leben über den Tod hinaus verlängern durch ein Baby. Da spricht sich's nicht leicht drüber. Wir wollen Sie aber ermutigen, genau das doch zu tun, indem wir es tun. Bei meinem Kollegen Sebastian Vogt, der ist Redakteur dieser Sendung, und bei seiner Frau hat's nicht geklappt, wie es sollte. Und im Hause Weber war es auch so. Sebastian, erzähl mal, wie war das bei euch? Also ich meine jetzt nicht, wieso hat's nicht geklappt? Du musst jetzt hier nicht irgendwie eure Krankenkassendaten teilen, sondern mir vielleicht erzählen, wie seid ihr mit diesem Nicht-Klappen umgegangen, was ja so privat ist.
Ja, genau. Also es war eben so privat, dass Schweigen der Umgang war. Also tatsächlich war das eine Sache, die wir beide gemacht haben. Und das nahm dann auch wirklich absurde Züge an. Mhm. Also weil natürlich, also wir waren dann so 5, 6 Jahre zusammen und das Umfeld hat gemerkt, das ist ein tolles Paar. Da wäre doch jetzt langsam mal die Zeit, wie sieht's bei euch aus? Und dann fragen die Eltern und die Freunde und die Arbeitskollegen, immer mal kommt das, ja. Und dann weicht man halt aus und muss sich quasi von seinem Vater schon erzählen lassen, soll ich dir das nochmal mit den Blumen und Bienen näher bringen? Also es ist halt so, als ob man zu blöd wäre, zu wissen, was man da tut. Und deswegen haben wir quasi das immer so eher, naja, als ob wir lassen uns noch Zeit. Ne? Also wir haben nicht gesagt, wir sind dabei, was man hätte vielleicht machen können an der Stelle. Und es wurde dann noch absurder, weil natürlich, als wir festgestellt haben, okay, wir gehen jetzt den Weg einer künstlichen Befruchtung, dann haben wir geheiratet aus eben diesem romantischen Grund.
dass die Krankenkasse sonst nicht dabei ist.
Genau, dass die gesetzliche Krankenkasse die Hälfte übernimmt. Und auch da natürlich wieder die Reaktion, ihr heiratet und jetzt so spontan und so gar
nicht. Und ihr habt auch wieder nicht gesagt,
mit
wieso.
Schloss und weißer Kutsche und genau. Ja. Und auch da war das dann eher so, ja, das, du kennst mich ein bisschen, ich bin dann jemand, ich mache dann einen Witz und dann ist es gut, aber unter der Oberfläche gärt das natürlich trotzdem.
Ja. Bei uns war das auch so, dass wir das niemandem erzählt haben, was ich absurd finde, weil warum eigentlich? Es ist aber irgendwie wie so eine Omerta, man kann das, oder ich will es nicht verallgemeinern, ich habe es nicht über die Rampe bekommen, das auszusprechen und frag mich jetzt retrospektiv, wieso denn? Hast du eine Erklärung? Also ist das einfach so selbstverständlich, dass jetzt sind die so und so lang zusammen, da muss dann noch eine dritte Person sich einfinden? Also ist die Erwartung so übermächtig, dass man dem nicht gerecht werden kann? Oder ist es dieses eigene Leiden und dieser Schmerz? Ja, ich habe gar nicht wirklich eine Erklärung.
Naja, ja, ich glaube, also bei mir war das, glaube ich, so ein bisschen dieses es nicht hinkriegen und das damit dann jetzt nicht hausieren zu gehen, aber das halt so vor sich herzutragen. Immer wenn das Thema kommt, zu sagen, ja, wir probieren es ja, aber es klappt nicht, weil dann geht ja eine noch längere Diskussion los. Also so dieses, wie du vorhin schon sagtest, das Gefühl individuelles Scheitern, ne, dieses Schambesetzte, ich glaube, das ist wahrscheinlich jetzt bei mir so das Ding gewesen. Ich muss sagen, ich habe tatsächlich in meinem Freundeskreis das niemandem erzählt. Ich habe es auch meinen Eltern nicht erzählt. Ich habe auch meinen Eltern, wie gesagt, nicht erzählt, als wir geheiratet haben, dass das der eigentliche Grund ist, warum wir heiraten.
Also. Denkst du, es macht einen Unterschied, ob man das aus der Perspektive, also wir reden ja jetzt hier aus Hettenbeziehungen raus, ob man das aus der Perspektive eines Mannes oder einer Frau erlebt? Macht das einen Unterschied? Hat das bei euch einen Unterschied gemacht?
Du meinst es drüber reden oder überhaupt dieser ganze Prozess?
Beides.
Weil den ganzen Prozess, da muss ich sagen, da bin ich so ein bisschen, das supporte ich dann irgendwie so, weil tatsächlich ist es ja so, das, was ich dann machen kann an der Stelle, ist ja doch relativ simpel. Außer jetzt diese klassischen Sachen wie ein Spermiogramm und sowas, das gehört dann eben dazu. Aber was meine Frau an der Stelle dann durchgemacht hat, das ist natürlich schon eine ganz andere Nummer. Also wenn es dann um Hormone geht, um bestimmte Sachen vorzubereiten, wenn es dann darum geht, schwanger zu sein, wie beispielsweise bei uns war das so, wir hatten dann einen ersten Versuch, in dem das halt geklappt hat und dann war es eben vor dem dritten Monat dann eben doch nicht mehr so. Und dann hat man eben, ich sag jetzt mal, 4, 5 Jahre probiert und dann war man himmelhoch jauchzend und dann hieß es so, bam.
Betrübt.
Und ich habe versucht, an der Stelle dann ruhig zu bleiben und zu sagen, okay, ja, dann machen wir halt locker weiter. Das ist ja auch immer dieser Klassiker, das ist so eine Kopfsache, ja, dass das so viel blockiert an der Stelle. Aber ich war dann zum Supporten verdammt quasi, weil was anderes blieb mir ja gar nicht übrig. Und ich wusste, okay, dann machen wir jetzt die nächste Runde.
Und war für euch eine Option? Das ist ja wie so ein Hamsterrad oder so. Mir kam das so vor. Ja. Ne? Man hat so einen sanften Einstieg, dann wird erstmal so untersucht und dann wird ein bisschen stimuliert und dann werden so, dann wird so dir langsam der Instrumentenkoffer gezeigt, was man noch machen könnte. Und man kommt da in so einen Strudel. War für euch mal auch der Punkt da zu sagen, nein, danke, ohne mich, ohne uns?
Nee, na, also wir haben uns erstmal entschieden, okay, wir machen jetzt erstmal diese 3 Runden. Das sind so die, die dann auch von der gesetzlichen Krankenkasse so, die würden wir jetzt erstmal voll auf ausschöpfen und dann gucken wir weiter. Tatsächlich, wenn das dann beim ersten Mal klappt und dann eben doch wieder nicht klappt, dann fängt man an zu zweifeln. Aber ich glaube, die Hoffnung und der Wunsch ist dann stärker an der Stelle. Und ja, also ich hoffe, dass ich Unterstützer genug war für meine Frau, weil tatsächlich war es für sie natürlich dieses Auf und Ab, psychisch und eben auch körperlich. Mhm. Das ist natürlich nicht, kann man nicht einfach ausblenden. Und ja, also ich habe dann später auch gemerkt, dann hat es ja bei uns geklappt, im zweiten Versuch, dass dieses nicht drüber reden tatsächlich der größte Quatsch von allem war, weil man sich damit eben noch extra einen Druck gemacht hat. So.
Und noch mehr Kilos auf die Schulter legt. Ja. Was mir auffällt, sobald es dann doch geklappt hat, wie bei euch, wie bei uns, ist dieses komische Schweigegelübde wie weggepustet. Ja. Also es lässt sich dann drüber reden. Ja. Würden wir das auch tun, wenn wir am Ende nicht doch diese Erfolgsmeldung hätten, Reproduktion geglückt? Was meinst du?
Ich glaube, wahrscheinlich eher nicht. Also ich kann es ja nur für mich sagen. Ich glaube, ich bin dann jemand, der das mit sich rumträgt und natürlich dann irgendwann dem besten Freund oder eben dann doch mit der Mama oder wie auch immer besprechen würde. Aber so dieses Leute redet drüber, so wie es jetzt bei mir eher so ist, dass ich sage, wenn ich halt feststelle in meinem Bekanntenkreis, okay, da geht es in eine ähnliche Richtung, dann stelle ich mich als Gesprächspartner zur Verfügung, weil ich einfach weiß, was es heißt, diesen Weg gegangen zu sein bis zu einem bestimmten Punkt, weil bis es dann bei uns geklappt hat und dann halt sag, ey, es ist wichtig, dass man sich das auch von der Seele redet an der Stelle.
Sebastian Vogt ist der Redakteur dieser Sendung, in der wir mit Ihnen über genau diesen bohrenden Wunsch sprechen wollen, der manchmal einfach nicht in Erfüllung geht. Welche Erfahrungen haben Sie im Umgang damit? Haben Sie Möglichkeiten gefunden, vielleicht mit diesem Wunsch, auch wenn er unerfüllt geblieben ist, zu leben oder auch dieses Kapitel zu beschließen? Jetzt sind ja Sebastian und ich beide Heten. Da ist die Erwartung, das muss ja irgendwie klappen auf natürlichem Wege. Ich wüsste aber auch sehr gern, wie sieht es aus in schwulen und in lesbischen Beziehungen, bei denen ja von Anfang an klar ist, zu zweit kriegen wir das nicht gelöst. Und wie sieht es bei Menschen aus, die gar nicht in einer Beziehung stecken, aber sich ein Kind wünschen? 0331 70 99 111. Danke, Sebastian.
Bitte.
Am nächsten Montagabend ab 19:30 hören Sie hier auf Radio 1 Lea Streisand und die liest dann aus ihrem Roman Hätt ich ein Kind. Wir haben jetzt hier von ihr eine Kolumne, die ist schon was älter, kommt aus dem Jahr 2016 und heißt ganz schnörkellos Kinder kriegen.
War schön gewesen.
Geschichten aus der großen Stadt von Lea Streisand.
Ich bin jetzt in dem Alter, wo alle Leute um mich herum nur noch arbeiten und Kinder kriegen. Deshalb stehe ich neulich Abend alleine auf dieser Party und halte mich an meinem Bier fest. Da beugt sich ein Mann zu mir runter. Er sieht aus wie ein Berg. 2 Meter hoch, 1 Meter breit, ein Zentralmassiv in der wogenden Menge um ihn herum. Wir sind auf dem 80er-Floor. Madonna ist noch Jungfrau. Hast du Kinder? Fragt der Berg. Nein, sage ich. Willst du Kinder? Ja. Ich kann dir ein Kind machen, sagt der Berg, aber nur heute Nacht, morgen kommen meine Freundinnen wieder. Der Berg heißt Björn, ich kenne ihn von der Arbeit. Er ist ein bisschen betrunken, aber seine Gesellschaft verspricht, unterhaltsam zu werden. Eine Freundin von mir, sagt Björn, als er neue Getränke geholt hat, die hat erst im 3. Monat gemerkt, dass sie schwanger ist. Keine Ahnung, wie wir auf das Thema gekommen sind, aber ich halte dagegen. Eine Freundin von mir hat erst im 5. Monat gemerkt, dass sie schwanger ist. Nachdem ihr Freund gesagt hat, geh mal zum Arzt, du fühlst dich so komisch an. War voll krass für sie, weil man den Babybauch dann auch schon gesehen hat. Sie meinte, sie fühle sich wie Sigourney Weaver in Alien. Boah, was denn das für eine Scheiße, sagt Björn. Ich gucke mich um und verstehe kein Wort. Sigourney Weaver in Alien, tönt Björn. So redet man nicht über eine Schwangere. Ich glaube, er hat mich falsch verstanden. Nein, nein, versuche ich ihn zu beruhigen. Sie hat über sich selbst so geredet, über ihre eigene Schwangerschaft. Na und, sagt Björn, ist doch total abartig. Ich meine, wenn ich das sagen würde. Hä? Sage ich. Ja, sagt Björn und wirft sich in die Brust. Wenn du jetzt von mir schwanger wärst und ich würde zu dir sagen, da wächst was in dir drin, ist ja total abartig, wie bei Sigourney Weaver ein Alien. Was glaubst du denn, was ich mir dann wieder anhören müsste? Hä? Sage ich. Björn lässt sich nicht beirren. Aber wenn du das sagst, dann ist das natürlich was anderes. Dann ist das wieder so ein Frauending. Björn setzt die Bierflasche an und trinkt sie in einem Zug aus. Ich starre ihn an. Aber es ist doch ihr Körper, sage ich leise. Ich muss gucken, wie schlimm es wirklich um ihn bestellt ist. Es macht doch wohl einen Unterschied, ob ich über meinen sich verändernden Körper rede oder ob du über meinen Körper redest. Wenn ich es mache, beschreibe ich, wie ich mich fühle. Wenn du es machst, ist es eine Beleidigung. Siehst du, ruft Björn, genau das meine ich. Nie kann man es euch Frauen recht machen. Ihr seid immer sofort beleidigt. Ich sage nichts und trinke aus. Ich muss mir das nochmal überlegen mit dem Kinder machen lassen. Hängt ja doch immer ein Vater mit dran.
War schön gewesen.
Geschichten aus der großen Stadt. Von Lea Streisand. Immer montags im schönen Morgen. Auf Radio 1. Radio 1. Die Weber mit Katja Weber.
So ist es. Schön, dass Sie dabei sind. Was tun, wenn es nicht klappt? Das ist unser Thema heute und ein Rat, den sicherlich viele Menschen hören, bei denen es nicht klappt mit dem Schwangerwerden, mit dem eigenen Kind. Der Rat lautet wahrscheinlich, macht euch mal locker, fahrt mal in den Urlaub. Auch Marion hat diesen Rat schon erteilt.
In meinem Umfeld gibt es 4 Pärchen, die massive Probleme hatten und auch alles probiert haben mit Kopfstand nach dem Sex und Hormonbehandlung. Also ich habe denen damals allen empfohlen, sie mögen doch mal über 2 Eisprünge Urlaub auf La Gomera machen, dann wären sie garantiert schwanger. Das hat dann aber nur bei einem Pärchen geklappt und bei den anderen 3 war es definitiv so, in dem Augenblick, wo die alle aufgehört haben, verkrampft schwanger werden zu wollen, wo sie losgelassen haben, hat es geklappt.
Maria hin wiederum sagt, finde ich nicht hilfreich, diese Empfehlung.
Mein Partner und ich, wir sind jetzt seit 3,5 Jahren mit dem Kinderwunsch beschäftigt. Die Aussage, die am meisten trifft, ist eigentlich ja, ihr müsst euch ja nur entspannen, fahrt in Urlaub, dann klappt es schon. Aber wenn man so eine Odyssee hinter sich hat mit Kinderwunschklinik und ja auch ganz viel Geld schon investiert hat und auch sieht, wie voll die Kliniken sind, dann ist so ein Spruch eben auch einfach sehr verletzend und nicht hilfreich. Und auch wenn die meisten das nur gut meinen, tut es eben doch schon ziemlich weh. Aber ich sehe eben auch, dass die Freunde und auch Familienmitglieder sehr überfordert sind mit dem Thema, weil sie einfach auch nicht wissen, was sie sagen sollen.
Das ist absolut so. Und ich denke, das Problem ist natürlich eins, das breit, also das viele haben, aber gleichzeitig ist es so individuell, das, was dem einen Paar oder der einen Person hilft, gilt nicht unbedingt auch als hilfreich für andere. Das ist natürlich sehr, sehr schwer, da dann sensibel zu reagieren. Aber vielleicht wissen Sie, wie man das dennoch tun kann und verraten uns das unter 0331 70 99 111.
Radio 1, nur für Erwachsene.
Was tun, wenn es nicht klappt? Das ist unser Thema heute in dieser Sendung und natürlich allgemein kommt dann alles Mögliche in Betracht. Hormone spritzen, Eizellen züchten, Samenspende in vitro durchdeklinieren. Aber ich meine jetzt, was tun, wenn es trotzdem nicht klappt? Dann suchen die Betroffenen auch oftmals therapeutische Unterstützung, zum Beispiel bei einer systemischen Therapeutin wie Katrin Steinke. Hallo Frau Steinke.
Hallo Frau Weber.
Also auf der Fertilitätsseite können Sie vermutlich wenig machen, wenn eine Frau nicht schwanger wird. Wobei helfen Sie, beim Loslassen oder beim Festhalten am Kinderwunsch?
Ja, spannende Frage.
Mhm.
Sowohl als auch, würde ich sagen. Also beim Festhalten dann, wenn die Frau das im Kopf hat, das Geld reicht nicht oder warum klappt es nicht? Ich habe doch schon jetzt so und so viele Versuche gemacht, aber ich spüre noch, da gibt es ein großes inneres Ja. Und dann geht es meistens darum, wirklich Platz zu schaffen für den Kinderwunsch, dass man diese Langstrecke auch gut durchhält.
Mhm.
Bei anderen Frauen, die jetzt, also auch ein bisschen abhängig vom Alter und von den Befunden, die wir aus der Kinderwunschklinik mitbringen, geht es wirklich auch darum, loszulassen, um einen Plan B zu finden. Und für mich ist das immer so, Jede Frau hat Angst vor diesem Plan B. Den bespreche ich aber ganz, ganz früh. Das ist für mich die kleine Leiter, die man ins Loch stellt, in das man hoffentlich nicht fällt. Mhm. Aber um da wieder schneller rauszukommen. Und dann kann man vielleicht auch mit weniger Druck in die nächste Behandlung gehen.
Mhm. Ich erinnere mich, dass in der Kinderwunschpraxis, in der ich war, eine Menge Untersuchungen vorgenommen worden sind, auch kleinere OPs und so, bei denen ich im Nachhinein denke, reine Geldschneiderei. Und die behandelnde Ärztin hat es immer wahnsinnig eilig, mit mir fertig zu werden. Draußen im Wartezimmer saßen ja schon die Nächsten und die Übernächsten. Die hat mir ihre Erkenntnisse und Empfehlungen und so weiter immer schon zugerufen, wenn ich noch in der Umkleide war. Also ich hatte noch nicht mal die Zeit, mich wieder angezogen bei der aufs Stühlchen zu setzen. Das war total ätzend, aber ich war im Hamsterrad und bin da auch lang drin geblieben, habe dann aber irgendwann gedacht, okay, jetzt bist du nicht nur kinderlos, jetzt wirst du auch noch depressiv, also das tut ja jetzt hier niemandem gut. Können Sie denn Frauen auch aus so einer Behandlung rausberaten? Also ich habe irgendwann selber die Tür zugemacht, aber ich stelle es mir sehr schwierig vor, weil das Karussell dreht sich. Man ist da einmal drin und dann kommt die nächste Option und die übernächste.
Aber das, was Sie ansprechen, ist ja dieses, man wird irgendwie an diesen Gedanken herangeführt, dass der Körper irgendwas nicht richtig macht und dass man noch dieses und jenes versuchen sollte. Also ganz, ganz viele Frauen haben ja mit diesem Problem, mein Körper kann das nicht, also mit dieser Unzulänglichkeit zu tun, die ganz, ganz schwierig ist, was ja erstmal gar nicht zum Selbstbild gehört. Und das zu bearbeiten, das ist natürlich eins meiner wichtigen Themen, aus dieser Angst rauszuhelfen und sich eben Zeit zu nehmen, die die Ärzte nicht haben. Und dann vielleicht auch tatsächlich diese ganzen Informationen mal zu sortieren, was bedeutet das eigentlich für mich und möchte ich immer diesem vorgeschlagenen Weg auch folgen? Also ich erlebe da auch zum einen dieses große, dieses Machbarkeitsdenken. Wenn die Ärztin mir das vorschlägt, dann mache ich das, weil ich bin eine brave Patientin. Aber nicht immer passt das ja zum eigenen, will ich das wirklich, also zu diesem eigenen Wertesystem. Und auch das besprechen wir. Also willst du das wirklich? Also willst du die fünfte ICSI machen? Möchtest du nochmal kurz an der Überstimulation vorbeischrauben? Oder brauchst du jetzt erstmal tatsächlich eine Pause? Und ich nehme ja die Zeit, die die Ärzte leider nicht haben, um wirklich mit den Frauen dann zu gucken und eben nicht in diesem hektischen Klinikalltag, wo ist jetzt tatsächlich die Energie hingeflossen und wie kriege ich sie zurück? Weil das ist immer ein wichtiges Thema. Wir können nicht in dieser Daueranspannung bleiben und hoffen, wenn der Knoten denn endlich platzt und ich schwanger bin, dann ist alles gut.
Jetzt ist es ja so, dass Frauen, die versuchen, schwanger zu werden, ja nicht im luftleeren Raum sind, sondern wahrscheinlich in einer Alterskohorte, wo dann gerade unterschiedliche Phasen von Familiengründung stattfinden. Also bei mir war das so, um mich rum waren unterschiedlich dicke, schwangere Frauen. Ne? Und als ich dann wiederum schwanger war, habe ich wiederum ja auch gewusst, es gibt die eine oder andere Freundin, die leidet tierisch unter ihrer eigenen Kinderlosigkeit. Also da sind zwei Lebenswelten auf den ersten anscheinend unvereinbar. Wie kann ich trotzdem sensibel mit der jeweils anderen umgehen, dass das nicht so isoliert ist? Oder lässt sich das einfach nicht leugnen?
Es lässt sich tatsächlich, also im einen nicht so wirklich leugnen, dass die Schwangere ist gerade auf einem anderen Stern unterwegs. Und ganz häufig werden dann auch, also manchmal erfährt man dann die Geschichten, wir hatten es auch nicht einfach. Und dann wird die Geschichte vom Kinderwunschweg erzählt oder es wird weiter verleugnet im Sinne, wir können dir noch die letzte Düne vom Urlaub erzählen und man findet dann trotzdem zufällig im Badschränkchen die Medikamente, die man selber kennt und weiß, so ganz ohne Hilfe ist das auch nicht gegangen oder hat es nicht geklappt. Gleichzeitig erlebe ich aber auch, dass viele Frauen, die in der Kinderwunschbehandlung sind, möglichst nicht mit nahen Freunden, die eben diesen Kullerbauch haben, reden wollen. Die wenden sich dann eher zum Beispiel Social Media zu. Also auf Instagram ist ja eine große Kinderwunsch-Community, was Fluch und Segen zugleich ist. Weil auch da wird ein Druck ausgeübt, XY und jenes zu machen, wo man sich immer fragt, warum sagt mir meine Klinik das nicht, dass ich das jetzt auch noch machen könnte. Und ja, das ist schwierig. Also ich glaube, die Frauen suchen nach einem Austausch, aber nicht unbedingt im engsten Umfeld.
Gut, dass wir den heute anstoßen können. Besten Dank, Katrin Steinke war das, die berät als systemische Therapeutin bei ungewollter Kinderlosigkeit. Ich danke Ihnen sehr.
Vielen Dank für die Einladung.
Tschüss.
Tschüss.
Radio 1, nur für Erwachsene.
Vorhin habe ich mit Katrin Steinke gesprochen, die systemische Therapeutin. Und off-air habe ich sie dann noch gefragt, ist schon komisch, ne? Das ist wie so eine Omerta. Solange es einen selbst betrifft, kann man da auf keinen Fall drüber reden, dass das Kind, das man sich wünscht, sich einfach nicht einstellen will. Sobald das Problem gelöst ist, also die Frau schwanger oder das Kind auch schon geboren ist, lässt sich darüber reden. Wieso ist das so? Wie können wir das ändern? Und Katrin Steinke sagte, sie sieht schon mal so zwei breite gesellschaftliche Ansatzpunkte, nämlich zum einen sagt sie, der Biounterricht, wo die ganze Zeit über Verhütung geredet wird, so als wäre man in dem Moment Peng, wo man nicht mehr verhütet, auf einmal schwanger, das ist nicht so. Und sie hat gesagt, das ist einfach biologisches Basiswissen, könnte vermittelt werden. Aber dann eben auch Eltern im Gespräch mit den Kindern, wenn dann eben die Eltern sagen, ja, nun mach erstmal Abi und dann studierst du erstmal und dann suchst du dir einen Beruf, als sei der Lebensweg so vorgezeichnet und die Kinder könnten da reingeknipst werden, sobald es passt. Auch das ist nicht so. Da meint sie, würde es helfen, offen drüber zu reden. Und Stichwort offen drüber reden, das macht Kirsi auch. Die hat uns nämlich geschrieben und hat gesagt, nach 3 Fehlgeburten innerhalb weniger Monate und einer langjährigen entsprechenden Behandlung ist sie jetzt weiterhin kinderlos und ohne Perspektive auf eine Familie. Und sie muss jetzt damit Frieden schließen, dass ich keine Familien haben werde. Und ich bin ganz froh, Kirsi, dass Sie auch hier live mit uns reden auf Radio 1. Willkommen.
Hallo, danke schön.
Wie lässt sich denn damit Frieden schließen? Sind Sie da schon diesen Weg ein Stück gegangen und haben einen Tipp oder eine Erfahrung?
Ich bin auf dem Weg, aber nein, ich bin noch lange nicht am Ziel und ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, ob es dieses Ziel wirklich komplett damit Frieden zu schließen gibt. Mhm. Denn im Leben begegnet einem das Thema immer wieder. Man sieht an Freunden und anderen Familien auch immer wieder, was man eventuell verpasst. Und ich glaube, dass diese Sehnsucht, die wird immer bleiben.
Mhm. Haben Sie einen Weg gefunden, damit umzugehen?
Ich habe ganz viele Wege ausprobiert. Es sind ja jetzt schon 8 Jahre vergangen seit meinen Fehlgeburten. Und erstmal die Fehlgeburten zu verarbeiten, hat natürlich eine ganze Weile gedauert. Und ich würde auch sagen, dass ich da nicht am Ende angekommen bin. Und ich habe am Anfang versucht, medizinische Erklärungen zu finden, die es aber nicht gab. Und mich dann auch, ich sag mal, in Richtung Spiritualität und Esoterik gewandt. Und ich versuche mir zu sagen, wer weiß, wozu es gut ist. Das ist auch so ein dämlicher Spruch, der oft von vielen Leuten kommt, die einen trösten wollen. Und mittlerweile versuche ich einfach zu sehen, wenn es das nicht wird, wenn sozusagen meine Lebensaufgabe oder genau meine Erfüllung nicht eine Familie ist, was kann es dann werden? Aber auch da bin ich ehrlich gesagt immer noch auf der Suche. Genau, und es hat sich so ein gewisser Frust, glaube ich, bei mir auch eingestellt, den ich noch nicht losgeworden bin, weil ich nicht das bekommen habe, was ich mir so sehr gewünscht habe.
Aber zumindest haben Sie einen Weg gefunden, darüber zu sprechen. Das war bei mir damals nicht so, ne? Also ich konnte das erst, als dann alles gut und das Problem gelöst war. Gab das bei Ihnen so einen Punkt, an den Sie sich erinnern können, wo Sie dachten, verdammt, ich kann da nicht nur die ganze Zeit alleine mit rumlaufen?
Ja, den gab's. Meine beiden besten Freundinnen sind gleichzeitig schwanger geworden und das hat mich nach einer langen, relativ ruhigen Zeit nochmal ziemlich getroffen. Es ist auch kein Neid. Ich gönne den beiden und auch allen anderen Frauen alles Glück dieser Welt und jegliche Kinder, die sie sich wünschen. Aber da habe ich einfach gemerkt, mit Ignorieren klappt es nicht und ich bin dann auf eine lange Reise gegangen und auf dieser Reise habe ich es plötzlich geschafft, selbst mit wirklich fremden Menschen darüber zu reden. In meinem Umfeld wissen kaum Menschen, dass ich 3 Fehlgeburten hatte und plötzlich hat es mit fast fremden Leuten geklappt und das hat mir Mut gegeben und hat mir auch gezeigt, es ist noch so viel von diesem Thema steckt in mir und solange wir nicht drüber reden, bleibt es in uns drin und das fühlt sich einfach gar nicht gut an.
Kirsi, vielen Dank, dass Sie Ihre Erfahrungen mit uns geteilt haben.
Dankeschön. Ich wünsche allen, die mit dem Thema sich befassen müssen, leider wohl oder übel, alles Gute.
Danke dafür.
Radio 1, nur für Erwachsene.
Wer ein Kind möchte und es nicht bekommt, ist unter Umständen bereit, eine ganze Menge an Prozeduren über sich ergehen zu lassen, auch viel Geld auszugeben, um diesen Wunsch doch noch zu erfüllen. Und ist auch bereit, vielleicht nach Möglichkeiten zu suchen, die außerhalb des deutschen Rechtsrahmens liegen. Leihmutterschaft beispielsweise. Über diese Aspekte sprechen möchte ich mit der Medizinrechtlerin Claudia Wiesemann. Die war Mitglied im Deutschen Ethikrat und ist Direktorin des Instituts für Ethik und Geschichte der Medizin an der Uni Göttingen. Schönen guten Morgen, Frau Wiesemann.
Ja, guten Morgen, Frau Weber. Ganz kurz, ich bin Medizinethikerin. Das Recht habe ich leider nicht studiert.
Okay, danke für die Richtigstellung. Das ist nötig. Ist der Wunsch nach einem Kind, ist der auch ein Recht? Also haben wir das Anrecht auf Reproduktion in dem Sinne, was technisch möglich ist, darf auch gemacht werden?
Es darf natürlich nicht alles gemacht werden, aber klar, meine grundrechtlich geschützt ist das Recht, eine Familie zu gründen. Und das ist Fortpflanzungsfreiheit und die wird auch in den demokratischen Gesellschaften verteidigt. Denken Sie nur mal dran, was es sonst geben würde, Zwangsabtreibung, Eheverbote und so weiter. Also ja, der Zugang muss ermöglicht werden, solange nicht Grundrechte Dritter betroffen sind.
Okay, also der Zugang muss ermöglicht werden, solange nicht Grundrechte Dritter ermöglicht sind. Das ist eigentlich eine einfache Formel. Jetzt bin ich selbst auch eine Weile auf dem Kinderwunschkarussell mitgefahren und dann ausgestiegen. Ich kenne andere, die sind länger und auch teilweise mit Erfolg dabei geblieben. Aber es ist ja doch Tatsache, mit diesem Wunsch wird auch viel Geld verdient. Mir hat eine Hörerin geschrieben, dass sie innerhalb von 6 Jahren da sicher 10.000 Euro ausgegeben hat. Ich will niemanden bevormunden, aber müssen Menschen mit Kinderwunsch nicht auch geschützt werden vor Geschäftemacherei mit diesem großen Wunsch?
Ja, da haben Sie ganz recht. Und es fehlt auch in Deutschland noch an unabhängiger, guter Information für die Paare, die sich diesen Verfahren aussetzen. Also zum Beispiel auch Informationen darüber, wann es sinnvoll ist, den Versuch einzustellen. Aber was die teuren Kosten angeht, warum ist es eigentlich so, dass die Krankenkassen in diesen Fällen nicht die Kosten übernehmen? Denn es ist ja auch, es sind ja Krankheiten, die es Paaren unmöglich machen, Kinder zu bekommen.
Wobei man dann natürlich auch gleich weiterfragen kann, wieso muss ich verheiratet sein, um zumindest eine anteilige Erstattung zu bekommen? Wieso gilt das nicht auch für lesbische Paare?
Natürlich, auch das ist eine wichtige Frage. Und die Gleichstellung, die unverheirateten Paaren hier in diesem Fall auf anderen Gebieten zusteht, die meine ich, die sollte auch bei der Erstattung von Kosten gelten.
Lassen Sie uns mal ein paar Verfahren oder Technologien angucken. Nehmen wir dieses Stichwort Social Freezing, hat vor ein paar Jahren eine große Welle gemacht. Da hat Apple angekündigt, dass sie Mitarbeiterinnen das Einfrieren ihrer Eizellen bezahlen. Sie haben vorhin von den Grundrechten Dritter gesprochen. Ist das ethisch betrachtet in Ordnung und ein sehr fürsorgliches Angebot meines Arbeitgebers? Oder wird hier die Fortpflanzung dem unternehmerischen Ziel unterworfen im Sinne von, bleib du mal noch hier und verschieb das mit Reproduktion auf später?
Naja, das mit dem Social Freezing ist was Ambivalentes, weil die Frauen verschieben es einerseits nicht freiwillig, andererseits könnte es natürlich so etwas wie einen gesellschaftlichen Druck geben, so nach dem Motto, doch nicht jetzt das Kind bekommen, wir brauchen dich jetzt im Arbeitsprozess. Apple wird da ein bisschen zu Unrecht kritisiert, denn die haben ein ganz breites Portfolio von Fortpflanzungsmaßnahmen, was sie finanzieren. Also da wird eben auch IVF finanziert, genauso wie Social Freezing.
Also in vitro.
Genau, die künstliche Befruchtung, also dann, wenn die Paare jetzt und sofort ein Kind bekommen wollen und es nicht noch aufschieben wollen.
Also da gibt es mehrere Facetten. Dann haben wir hier konkret in Deutschland zahlreiche ungeklärte ethische Fragen. Also beispielsweise, warum ist hier eine Eizellspende verboten? Wieso werden weibliche Keimzellen vom Gesetzgeber anders betrachtet und anders behandelt als männliche? Wieso sollte ich als Frau keine Eizellen spenden können, wenn ich das denn will, oder aber empfangen?
Ja, das ist eine Ungerechtigkeit, sehe ich ähnlich wie Sie. Vor 30 Jahren, als das Embryonschutzgesetz verabschiedet wurde, wusste man noch nicht so genau, wie kommen denn die Kinder damit zurecht, dass sie eine genetische Mutter haben, eine Eizellspenderin, und eine soziale Mutter und leibliche Mutter, die das Kind ausgetragen hat. Mittlerweile weiß man aus Studien, dass die Kinder normal aufwachsen. Also um die muss man sich nicht solche großen Sorgen machen. Sorgen muss man sich machen um die Eizellspenderin, dass ihr nicht zu viele Risiken aufgebürdet werden. Aber auch da weiß man mittlerweile aus Studien, dass man die Risiken für die Eizerspenderin sehr niedrig halten kann. Dass, wenn man diese Frauen gut aufklärt und die Entscheidung wirklich frei und selbstbestimmt ist, dann wäre Eizerspende in Deutschland zulässig und auch ethisch vertretbar. Und ich meine, wir müssen das Gesetz deswegen auch ändern.
Eine andere Möglichkeit ist, nicht nur eine Eizelle zu empfangen, sondern eine komplette Embryonenspende. Eine Hörerin hat uns geschrieben, dass sie für eine solche nach Prag gefahren ist, jetzt schwanger ist. In Deutschland wäre das nicht möglich. Das ist verboten, oder?
Doch, Embryonenspende ist in Deutschland nicht verboten. Es gibt allerdings nicht viele Embryonen, die da auch gespendet werden könnten. Und der ganze Prozess ist ungeregelt. Wann geht die Elternschaft von den genetischen Eltern auf die Empfangenden, die zukünftigen sozialen Eltern bzw. die austragende Frau über? Hier gibt es wichtige Regelungslücken, auch im Interesse des Kindes, für das ja eine klare Elternschaft etwas sehr, sehr Wichtiges ist. Und auch da gibt es eben Nachbesserungsbedarf.
Das sagt Claudia Wiesemann. Mit ihr habe ich gesprochen über das, was noch zu tun ist bei dem Thema, über das wir heute sprechen, in rechtlicher Hinsicht. Sie ist Direktorin des Instituts für Ethik und Geschichte der Medizin an der Uni Göttingen. Haben Sie besten Dank für das Gespräch. Einen schönen Tag für Sie.
Ihnen auch, Frau Weber.
Radio 1. Die Weber mit Katja Weber.
Willkommen, willkommen. Ich habe hier im Laufe der Sendung aus einer Mail zitiert von einer Frau, die sagt, sie hat bestimmt gut und gerne 10.000 Euro ausgegeben auf ihrer Kinderwunschbehandlung und bekomme jetzt eine Mail von Birgit, die schreibt, die bisher genannten Kosten lassen mich fast schmunzeln. Wir sind ein lesbisches Paar und verheiratet. Wir sind seit September 20 in einem Kinderwunschzentrum in Berlin in Behandlung. Meine Frau ist 34 Jahre alt und möchte das Kind bekommen. Nach jedem Versuch sagen die Ärzte, jetzt versuchen wir nochmal das. Und dies und das und dies und das, da gibt es eine ganze Menge, was angeboten wird. Inzwischen haben wir ca. 33.000 Euro ausgegeben. Birgit sagt, sie hat das Gefühl, da wird ihnen die ganze Zeit so ein Würstchen vor die Nase gehalten, dem sie hinterher pilgern. Tina schreibt, ich habe mich als lesbische Frau auf der Plattform Familyship vor einigen Jahren auf die Suche nach einem schwulen Papa gemacht, um meinen Kinderwunsch zu erfüllen. Nach einigen Versuchen mit der Becher-Methode zu Hause sind wir nach Westend ins Kinderwunschzentrum, wo wir allerdings erst aufgenommen worden sind, nachdem wir beim Rechtsanwalt ein paar hundert Euro lassen mussten. Also das neben den anderen Behandlungskosten noch obendrauf. Diese Diskriminierung von Homosexuellen gibt es inzwischen zum Glück nicht mehr und Mann und Frau werden gleich behandelt. Auf den kompletten Kosten einer Kinderwunschbehandlung bleiben sie aber dennoch sitzen. Heute leben wir, das schreibt sie noch, in einer Dreierkonstellation, eine Mama, zwei Papas, und es hat dann damals geklappt mit der Insemination. Und der Wunsch nach einem Geschwisterchen für das dann geborene Kind blieb aber unerfüllt. Und das ist immer noch was, was wehtut, schreibt Tina. Vielen Dank für Ihre Mails. Und wenn Sie noch was ergänzen möchten zu unserem Thema heute, ungewollte Kinderlosigkeit, dann schreiben Sie uns gerne. Nein, Quatsch, schreiben wir ja Quatsch. Das schaffe ich ja kaum noch bis eins, Ihnen das dann wiederum vorzutragen. Rufen Sie an 0331 70 99 111. Wir sprechen in dieser Sendung über den Wunsch nach einem Kind und die Unmöglichkeit, die hoffentlich keine bleibt, darüber zu sprechen. Wir haben ja auch schon darüber geredet, dass es mitunter schwierig ist, mit den eigenen Eltern darüber zu reden. Und jetzt bekomme ich eine Mail von Christine, die schreibt, wir warten seit Jahren sehnsüchtig auf ein Enkelkind, aber die potenziellen Eltern sprechen nicht mit uns darüber. Wir waren schon ein bisschen beleidigt deswegen. Und alle im Verwandten- und Freundeskreis fragen uns, wann wir endlich Großeltern werden. Also da setzt sich dieses Gefragtwerden fort. Durch ihre Beiträge ist uns klarer geworden, dass Paare mit Kinderwunsch da Schwierigkeiten auch unter Umständen haben, drüber zu reden. Und das hilft. Und Christine schreibt, das Verständnis für den Sohn und für die Schwiegertochter sei gewachsen. Das freut mich, wenn die Sendung dazu beiträgt. Und angerufen hat auch Wolfgang, auch nochmal aus der Sicht des potenziellen oder dann auch faktischen Großvaters.
Das ist natürlich eine bittere Pille für Pärchen, aber bei meinen Kindern, also Sohn und Schwiegertochter, hat es 18 Jahre gedauert. Und jetzt bin ich glücklicher Opa von Zwillingen.
Das ist wunderbar, aber natürlich für die Leute, die das jetzt hören, na, man ist ja eben genau in diesem Karussell und denkt, will ich auch, das will ich auch haben, da will ich auch hin. Und am Telefon habe ich jetzt Anja. Hallo Anja.
Ja, hallo.
Also dieser Wunsch nach einem Kind, der ist bei Ihnen, glaube ich, ein bisschen anders. Vielleicht erzählen Sie uns mal kurz Ihre Geschichte.
Ja, also ich bin Anja, ich wohne in Berlin, ich bin jetzt 43 Jahre alt und ich habe eine seltene Erkrankung, die nennt sich MLKH-Syndrom und Teil dieser Erkrankung ist unter anderem, dass man ohne Gebärmutter geboren wird. Mhm. Also ich wurde auch ohne Gebärmutter geboren. Und das ist eine Erkrankung, die ist gar nicht so selten. Die betrifft ungefähr eine von 5000 Frauen. Man wird so geboren. Man weiß noch nicht so genau, woran das eigentlich liegt, ob es ein Genfehler ist oder ähnliches. Mhm. Und das begleitet mich also schon sozusagen seit meiner Jugend, dass ich keine Kinder bekommen kann. Das wurde mir dann diagnostiziert, als die Periode ausblieb und so. Und das war natürlich ein Riesenschock damals. Mhm. Und ja, und insofern ist das für mich ein Thema, was irgendwie ständig so über mir schwebt und ich das Gefühl habe, ich musste mich da schon im Jugendjahr mit auseinandersetzen, obwohl das natürlich jetzt nichts ist, woran man denkt, wenn man 16 ist. Ne?
Das wäre genau meine Frage. Das ist ja vielleicht dann in dem Moment der Diagnose, ja, natürlich keine angenehme Diagnose ist, aber vielleicht noch gar nicht so viel mir sagen kann über mein eigenes Leben. Ich stelle mir vor, dass Sie da durch verschiedene Phasen gegangen sind.
Ja, also das ist, das war einfach ein wahnsinniger Schock. Ne? Ich glaube, das liegt auch einfach ganz viel daran, wie man dann in diesem medizinischen Zyklus behandelt wird, so, ne? Dass man dann von A nach B geschoben wird und dadurch, dass es eine seltene Erkrankung ist, wissen viele Ärzte auch oft gar nicht, was ist das, was fehlt da und überhaupt auch die Info, die man dann geliefert bekommt, bei ihm fehlt was, bei ihm stimmt was nicht. Ich glaube, das ist das Hauptproblem. Also ich wünsche mir heute und ich hätte mir auch damals gewünscht, dass viel in der Sendung jetzt auch schon mal, ne, dass man im Biologieunterricht auch anders aufgeklärt wird, dass es eben Menschen gibt, die zum Beispiel ohne Gebärmutter geboren werden, aber trotzdem Frauen sind und dass es 100 verschiedene Lebensmodelle gibt, dass ich vielleicht nicht immer ein leibliches Kind haben muss, sondern vielleicht mich mit Freunden zusammentue oder adoptiere oder. Mhm. Also einfach sozusagen die Vielfältigkeit der Familienmodelle anders auch vermitteln, schon im jugendlichen Alter. Das wäre mir damals wahnsinnig wichtig gewesen, um mir durch den Prozess zu helfen. Also absolut.
Das finde ich absolut nachvollziehbar und habe aber jetzt den Eindruck, dass Sie selbst einen Weg gefunden haben, klarzukommen, ohne dieses Verständnis und auch das Vermitteln von Vielfalt. Da gibt es jede Menge Möglichkeiten, ein Kind zu bekommen oder aber auch damit zu leben, dass man keins bekommen kann. Es klingt so, als hätten Sie sich das selbst erarbeitet. Können Sie uns das noch ein bisschen beschreiben?
Ja, also ich muss ehrlich sagen, das klingt vielleicht so, aber ich konnte sehr mitfühlen mit der Hörerin, die vorhin anrief, mit diesen Fehlgeburten, wo sie meinte, sie ist einfach noch mittendrin. Und so geht es mir eigentlich auch. Es ist so, dass ich ja seit langem an dem Thema dran bin, was ganz viele verschiedene Facetten hat. Ist halt nicht nur die Kinderlosigkeit, sondern mit der Erkrankung gehen auch noch viele andere Einschränkungen oft einher. Mhm. Und ich kann auch das ja nachvollziehen, dass man dann nicht mit den eigenen engeren Freunden oder mit der Familie reden will. Das war bei mir damals auch so. Und ich habe hier in Berlin einfach auch viele Möglichkeiten gefunden und Freunde oder einfach auch, ich glaube, es geht auch viel um Rollenbilder und also auch Ideen, wie kann ich eigentlich leben? Und das hat mir in Berlin sehr geholfen, verschiedene bunte Lebensmuster zu entdecken, glaube ich einfach. Ob ich tatsächlich jetzt über das Kinderwunschthema hinweg bin, das würde ich überhaupt nicht behaupten. Also jetzt gerade mit 43, gibt das Gefühl, alle um mich herum haben Kinder, sind schwanger oder was auch immer. Und das ist sehr, sehr schwer auszuhalten. Ich bin dabei, gerade mit betroffenen Freundinnen einen Verein zu gründen für MLKH. Wir haben eine sehr große Community in Deutschland. Das hilft sehr, dass wir uns da austauschen. Es sind verschiedene Wege. Ich glaube auch, es ist einfach wichtig zu verstehen, dass es nicht nur den einen Weg gibt. Das sind 100 kleine Bausteine, die man da zusammenpuzzelt für sich selbst irgendwie, dass es weitergeht.
Austausch hilft und der Wunsch ist vielleicht trotzdem niemals rum. Anja, besten Dank, dass Sie Ihre Geschichte mit uns geteilt haben.
Ja, danke fürs Zuhören.
Tschüss. Tschüss. In dieser Sendung, die jetzt langsam zu Ende geht, haben wir heute über den unerfüllten Kinderwunsch gesprochen. Ein sehr privates, intimes Thema und auch eins, das oft ganz ausführlich beschwiegen wird. Deshalb haben wir heute versucht, die vielen, vielen Aspekte rund um den Kinderwunsch anzusprechen. Und das geschah auf Vorschlag von unserer Hörerin von Heike. Die hat uns nämlich eine Mail geschrieben, in der stand: Ich glaube, es ist wichtig, hier mehr aufzuklären und das Leid aus der Ecke der Scham und aus der Ecke des individuellen Scheiterns zu holen. Drüber reden, ja, das haben wir getan. Und es ist aber leichter gesagt als getan. Die systemische Therapeutin Katrin Steinke hatte ich hier in der Sendung. Die hat gesagt, dass gerade enge Freunde ganz oft nicht einbezogen werden. Und das ist auch das, was uns viele Frauen und auch ein Mann hier in der Sendung berichtet haben.
Viele Frauen, die in der Kinderwunschbehandlung sind, möglichst nicht mit nahen Freunden, die eben diesen Kullerbauch haben, reden wollen. Die wenden sich dann eher zum Beispiel Social Media zu. Also auf Instagram ist ja eine große Kinderwunsch-Community, was Fluch und Segen zugleich ist. Mhm. Weil auch da wird ein Druck ausgeübt, XY und jenes zu machen, wo man sich immer fragt, warum sagt mir da meine Klinik das nicht, dass ich das jetzt auch noch machen könnte. Also ich glaube, die Frauen suchen nach einem Austausch, aber nicht unbedingt im engsten Umfeld.
Den meisten fällt der Austausch also schwer mit dem engeren Umfeld, hat ja auch mein Kollege Sebastian berichtet am Anfang der Sendung aus seiner Erfahrung. Es gibt aber auch noch eine andere Seite, natürlich gibt es noch ganz viele andere Seiten. Angerufen hat zum Beispiel Katrin.
Ich wollte nur sagen, dass mein Mann und ich auch lange kinderlos geblieben sind, wir uns aber von Anfang an entschieden hatten, ganz offen mit dem Thema umzugehen. Und das auch kundzutun und darüber offen zu sprechen mit Freunden, mit der Familie, sogar im Beruf. Und wir haben die Erfahrung gemacht, dass es auch für unser Umfeld so viel einfacher war, weil man natürlich, wir hatten schon ein gewisses Alter überschritten und dann sind diese Fragen natürlich, wann ist denn bei euch so weit, warum klappt es denn nicht, wenn die Eltern dann fragen, wann sie endlich Großeltern werden und dann aber auch die Stimmen mit immer leiser werden, je länger das dann dauert. Und so war es doch für alle, glaube ich, auch eine Erleichterung, als wir gesagt haben, hör zu, das klappt halt nicht. Und wir haben uns für den Weg der Adoption entschieden und man hat praktisch gesehen, wie erleichtert alle darauf reagiert haben, dass wir offen damit umgegangen sind und sie das auch offen mit uns ansprechen konnten und nicht mehr um das Thema rumdrucksen mussten.
Also eine absolute Ermunterung von Katrin, das Thema als Thema auch zu benennen. Und Franziska hat angerufen und berichtet, dass man auch 10 Jahre oder länger regelrecht in einem Tunnel stecken kann bei dem Thema.
Wir selber haben mittlerweile 3 Kinder. Der Weg dorthin war sehr steinig. Über 10 Jahre waren wir mit dem Thema künstliche Befruchtung und Samenspende beschäftigt. Das hat sehr viel Zeit meines Lebens gefressen. Ich habe mich komplett darauf konzentriert und im Nachhinein war das eine sehr entbehrungsreiche Zeit. Ich bin froh, dass wir das jetzt hinter uns haben, bin aber auch sehr stolz, dass wir diesen Weg gegangen sind.
Also bei ihr hat es geklappt, den Mut ganz offen zu sprechen, obwohl oder vielmehr, weil es nicht geklappt hat, hat Kirsi gehabt hier in der Sendung. Sie hatte mehrere Fehlgeburten, das liegt 8 Jahre zurück. Aber auf die Frage, ob sie denn jetzt Frieden geschlossen hat mit dem Thema, hat sie das hier gesagt.
Nein, ich bin noch lange nicht am Ziel und ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, ob es dieses Ziel wirklich komplett damit Frieden zu schließen gibt. Mhm. Denn im Leben begegnet einem das Thema immer wieder. Man sieht an Freunden und anderen Familien auch immer wieder, was man eventuell verpasst. Und ich glaube, dass diese Sehnsucht, die wird immer bleiben.
Dem hat sich auch Anja angeschlossen, unsere Hörerin Anja, die ist 43 und sie sagt, ihr hilft vor allen Dingen die Erkenntnis, es gibt gar nicht nur diesen einen Weg.
Ich glaube, es geht auch viel um Rollenbilder und also auch Ideen, wie kann ich eigentlich leben? Und das hat mir in Berlin sehr geholfen, verschiedene bunte Lebensmuster zu entdecken, glaube ich einfach. Ob ich tatsächlich jetzt über das Kinderwunschthema hinweg bin, das würde ich überhaupt nicht behaupten. Also jetzt gerade mit 43 gibt das Gefühl, alle um mich herum haben Kinder, sind schwanger oder was auch immer. Und das ist sehr, sehr schwer auszuhalten. Ich glaube auch, es ist einfach wichtig zu verstehen, dass es nicht nur den einen Weg gibt. Das sind 100 kleine Bausteine, die man da zusammenpuzzelt für sich selbst.
Danke für Ihre Offenheit beim Thema.
Radio 1, nur für Erwachsene.
Wir sprechen hier in dieser Sendung über Themen, die Sie wichtig finden, hoffen wir zumindest, oder die wenigstens eine Person von Ihnen wichtig findet, weil sie uns dieses Thema nämlich vorgeschlagen hat. Wir brauchen also, will ich damit sagen, Ihren Input und bitten Sie uns zu schreiben, was Sie beschäftigt und was Sie besprochen wissen möchten. Wir machen dann eine 3-stündige Sendung draus und die Post geht bitteschön an die Weber@radio1.de. www.lehrerstreisand.de. Das Thema für den kommenden Freitag haben wir schon und da geht es um Energie und zwar um die Energie, die wir am besten nicht verbrauchen, die wir einsparen. Wir müssen, das ist ja klar, die Energiewende noch schneller hinbekommen. Das wissen wir schon lange und wir haben es noch viel länger ignoriert. Nach vielen, vielen Warn- und Wegschüssen in den vergangenen Jahren kommt jetzt noch ein anderer dazu, wobei der ist eigentlich auch schon alt, wird uns aber erst jetzt so richtig bewusst angesichts des Krieges Russlands gegen die Ukraine. Es gibt nämlich auch einen sicherheitspolitischen Grund, die Energiewende zu schaffen, autonom oder zumindest autonomer zu sein bei der Energieversorgung des Landes und nicht mehr abzuhängen von Russland. Pulli an, Heizung aus, Fragezeichen, Energiewende privat. So haben wir diese Sendung genannt und gern können Sie jetzt schon anrufen und uns sagen, welche Ideen und Strategien Sie im Kleinen wie im Großen verfolgen, um autonomer zu sein bei der Energiewende. Vielleicht finden Sie aber auch die Fragestellung schon Quatsch, diesen Untertitel Energiewende privat und meinen, nö, das soll mal bitte schön politisch gelöst werden, das kann ich jetzt nicht allein bei mir zu Hause löten. Rufen Sie an und sagen Sie uns schon jetzt, was Sie dazu denken, 0331 70 99 555, so heißt die Sendung am kommenden Freitag. Pulli an, Heizung aus, Energiewende privat.